Mein nächster Punkt, verlassen von Gott. Verlassen von Gott. Nun wollen wir auf Jesu Worte hören, also dieses Wort, das er am Kreuz spricht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach dem, was ich bisher geschildert habe, war ja davon eigentlich gar nicht die Rede, dass Gott Jesus verlassen hat. Bisher war nur von Menschen die Rede. Doch ich habe schon gesagt, es lässt sich nicht so einfach trennen. Dieses schreckliche Schauspiel unter dem Kreuz und das, was über dem Kreuz geschieht. Denn während sich das abspielt, verfinstert sich der Himmel von der 6. bis zur 9. Stunde. Wir müssen ja nicht lange rumrätseln, was da eigentlich genau passiert ist, ob das eine Sonnenfinsternis war, ob die Wolken den Himmel verfinstert haben, spielt eigentlich keine Rolle, denn was passiert, ist in jedem Fall eindeutig. Es wird einfach völlig dunkel auf Erden, ganz, ganz dunkel. Und Sie wissen ja auch, wie das ist, wenn es dunkel ist, wenn es an einem Tag nicht richtig hell wird, wenn kein Licht ins Haus kommt, wenn kein Licht ins Herz kommt. Und wo es dunkel ist, da schwindet die Hoffnung, da wächst die Furcht, da sinkt der Mut, alles wird grau in grau. Das Licht verlässt die Welt. Und da schwingt ganz viel mit in dem, was sich da am Kreuz abspielt. Denn Licht ist es ja, was das Leben ermöglicht. In die Finsternis hinein ruft der Schöpfer, es werde Licht. Und dann entsteht aus dem Chaos der Kosmos, die Erde. Und das, was jetzt hier passiert, ist das genaue Gegenteil. Die Schöpfung verfinstert sich. Finsternis kam über die ganze Erde, schreibt Matthäus. Und man muss ja jetzt auch nicht fragen, betraf das alle Kontinente, wie muss man sich das geografisch vorstellen? Gemeint ist einfach die ganze Erde, alles was ist, alles was lebt, wurde in diesem Moment von der größten Finsternis bedroht, die man sich vorstellen kann. Ein Moment der Entscheidung, in einem Moment, in dem offen ist, wie es ausgeht, wird es wieder einmal hell? Oder vergeht nun alles mit Jesus am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn jetzt selbst dieser eine, dieser Gerechte, der das Licht ist, das Leben der Welt, wenn jetzt selbst dieser eine von Gott verlassen wird, was kann dann überhaupt noch bestehen? Und ich glaube, was Matthäus um das Kreuz herumschildert und was über dem Kreuz passiert, das hängt zusammen. Es sind nämlich die Menschen, die diese Dunkelheit in die Welt bringen. Es sind Menschen, von denen das Böse Besitz ergreift. Es sind Menschen, die die Festen der Schöpfung ins Wanken bringen. Es sind die Menschen, die selbst nicht frei sind, das Gute zu wählen, versklavt und geknechtet unter die Sünde. Menschen, die so Großes und so Schreckliches zustande bringen. Und Matthäus schildert es hier, diese Verfinsterung des Himmels, diese Verdunklung, schildert es als Gericht Gottes über die Menschen und die ganze Welt. Er schildert es so, dass man es nicht natürlich erklären kann. Aber doch kann man es sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man sich vor Augen malt, was wir auch in unseren Tagen immer wieder erleben und beobachten, wie wir Menschen die Erde bis in ihre Grundfesten hinein erschüttern können. Wie wir die wohlgeordnete Schöpfung durcheinander bringen, wie wir Spuren hinterlassen, dass dann kein Gras mehr wächst. Und beides hängt miteinander zusammen, das Dunkle im Menschen und die Finsternis in der Welt. Und 3 Stunden lang, von der 6. bis zur 9. Stunde, 3 Stunden lang ist es in der Schwebe, ob diese Welt weiter besteht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Schrei Jesu ist echt und er spielt ihn nicht nur. Er steht nicht darüber als Sohn Gottes. Er erlebt die äußerste Verlassenheit, die denkbar ist. Solange Gott die Welt noch in seinen Händen hält, solange seine Gnade jeden Morgen neu ist, solange er Licht, Liebe und Leben schenkt, kann es weitergehen. Trotz allem. Und auch wenn mal was Schlimmes passiert. Aber wenn er sein Angesicht abwendet, wenn er die Welt wirklich verlässt, dann ist alles zu spät. Und in der Schilderung des Matthäus geht es wirklich ineinander über, die Verlassenheit von den Menschen und diese Verlassenheit von Gott. Und ich glaube, das muss auch so sein. Denn gerade im menschlichen Miteinander, in den Beziehungen, in der Gemeinschaft, da erlebe ich doch auch immer wieder, wie Gott durch andere Menschen für mich sorgt, wie er mich beschenkt dadurch. Natürlich kann Gott auch da sein, wenn sonst niemand da ist. Aber Gott hat uns doch für die Gemeinschaft bestimmt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, stand am Anfang der Schöpfung. Und Gott hat die Menschen geschaffen zum Miteinander. Und daher brauche ich die Mitmenschen, weil gerade in und mit ihnen mir Gottes Liebe und Gottes Güte ganz greifbar begegnet. Und daher geht es auch mir so, wenn mich Menschen im Stich lassen, wenn ich allein gelassen werde, wenn geliebte Menschen von mir gehen, dann hat es immer auch mit meinem Glauben zu tun. Bist du noch da, Herr? Meinst du es noch gut mit mir? Wirst du mir durchhelfen, auch und gerade jetzt? Wenn wir von Menschen verlassen sind, wenn es dunkel wird, gerade dann müssen wir uns versichern, bist du noch da, Gott? Bist du noch auf meiner Seite? Auch wenn ich gerade nichts davon spüre, auch wenn niemand da ist, der mich darin unterstützt, auch dann, wenn meine Kräfte vertrocknen und mich nichts mehr trägt. Und so betet Jesus mitten hinein in diese Finsternis, Psalm 22, laut und vernehmbar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es geht dann weiter im Psalm 22. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Es gibt eine lange und gelehrte Diskussion unter den Auslegern, wie viel Jesus von diesem Psalm 22 am Kreuz gebetet hat. Was wirklich nur dieser erste Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was diese ganze Klage, die ich jetzt vorgelesen habe und von der ich vorhin auch schon Teile vorgelesen habe, hat er vielleicht gar alle 32 Verse am Kreuz gesprochen, auch das Ende, wo der Psalm dann in ein Lob und ein Danklied einmündet, sodass in der Finsternis also auch schon Hoffnung aufkeimt. Ich glaube, es geht wirklich nur um das, was Jesus hier sagt, um diese Gottverlassenheit. Und das drückt der Psalm im ersten Vers aus, aber auch noch in vielen anderen. Aber es geht um diese Gottverlassenheit. Wie kann es sein, dass es eine solche Gottverlassenheit gibt in dieser Welt? Warum? Und Jesus wendet sich an Gott, denn wohin sollte er sich sonst noch wenden? Alle Menschen haben ihn ja schon verlassen. Und er tut dies mit Worten, die schon viele, viele Gläubige vor ihm gesprochen haben. Denn es ist keine Erfahrung, die erst vielleicht uns modernen, vernünftigen Menschen beschäftigen würde. Warum ist die Welt, wie sie ist? Warum gibt es so viel Bosheit und Leid? Was ist aus der Schöpfung geworden, die doch einst gut geschaffen wurde? Diese Frage, die uns heute so oft begegnet, diese Fragen sind ja alles andere als modern und neu. Modern und neu ist ja nur, dass wir immer meinen, eine Erklärung dafür finden zu müssen. Dass wir meinen, Gott oder die Menschen verteidigen zu müssen. Oder dass wir aus dem Warum ein Wozu machen und dann irgendwie noch eine Bedeutung oder einen Sinn in allem Leid oder in allem Unverständlichen finden wollen. Aber an Jesus sehen wir diese Finsternis, diese unerträgliche, ja im wahrsten Sinne des Wortes untragbare Finsternis. Sie lässt sich nicht erklären, sie lässt sich nicht auflösen. Es bleibt nur dieses große Warum. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen von Gott. Und mein nächster Punkt, Gottes Sohn und Gott verlassen. Viertens, und das ist ganz unfassbar, Gottes Sohn und Gott verlassen. Wäre er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen, heißt es in dem Osterlied, das Sie sicher kennen, Christ ist erstanden. Und bei allem, was wir bisher betrachtet haben, ist ja von Ostern noch überhaupt gar nichts zu spüren. Aber wir können schon sehen, wäre dieses wirklich das letzte Wort Jesu gewesen und danach nur der Tod gekommen, dann wäre nichts mehr zu retten gewesen, dann wäre alles vorbei. Man kann sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man das überhaupt denken kann, was gewesen wäre, wenn Gott seinen eigenen Sohn in der Gottverlassenheit gelassen hätte, wenn das Licht der Welt für immer in der Finsternis geblieben wäre. Müsste das nicht das Ende sein von allem? Wir fassen es nicht und wir müssen es auch nicht fassen, denn noch auf Golgatha selbst wird sichtbar, dass es nicht so bleibt. Ich lese uns jetzt die nächsten Verse aus Kapitel 27, nämlich die Verse 51 bis 54. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und siehe, heißt es hier in Vers 51, und siehe, schau hin, schaut hin, schaut ganz genau hin, was da jetzt passiert. Denn jetzt handelt Gott. Und wenn wir uns bisher lang mit der Frage beschäftigt haben, wo ist Gott in diesem Ganzen? Dann kommt jetzt die Antwort. Schau hin, was jetzt passiert. Matthäus schildert dann ganz unglaubliche Dinge, der Vorhang im Tempel zerreißt von oben bis unten in zwei Stücke, die Erde bebt, Felsen zerspringen und die Glaubenszeugen Israels kommen aus ihren Gräbern und gehen nach der Auferstehung, nach Ostern, direkt hinein nach Jerusalem, also in diese Stadt, wo Jesus gerade verurteilt worden war, aus der er gerade vertrieben worden war. Schaut hin, leitet Matthäus diese Passage ein, als wollte er sagen, schau hin, lieber Bibelleser, was da passiert, das kennst du, das kannst du einordnen. Denn davon steht es auch im Alten Testament. Wenn die Erde bebt und Felsen zerspringen, dann kommt Gott selbst, dann handelt Gott. Gott kommt und damit endet der Kult im Tempel, also der Weg, auf dem das Volk Gottes bisher den Weg zu Gott gesucht hat, hindurch durch Schuld und Sünde. Dieser Vorhang zerreißt nun und dieser Kult endet damit. Gott kommt und er ruft die Glaubenszeugen, also die wahrhaft Glaubenden aus den Gräbern, damit sie die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Sie gehen direkt nach Jerusalem. Kurz, Gott kommt und macht der Welt den Prozess. Dieser Welt, die seinem Sohn den Prozess gemacht hat. Dieser Welt, in der nichts mehr von Gott zu spüren war. Diese Welt, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, wo er verlassen und alleine hing. Nach endlosen 3 Stunden, kann man wohl sagen, nach endlosen 3 Stunden tiefster Finsternis passiert eben beides. Jesus stirbt und Gott greift ein. Jesus stirbt mit dem lauten Schrei und das Warum ist noch nicht verklungen und da erhört ihn Gott. Dramatischer kann man es kaum schildern. Und plötzlich hört man dann noch andere Stimmen um das Kreuz herum. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Aus dem Mund eines römischen Hauptmannes und seiner Leute kommen diese Worte. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann und seine Leute, die sehen was, was die anderen nicht gesehen hatten. Die anderen hatten ja gesagt, er soll jetzt mal zeigen, dass er Sohn Gottes ist. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ja, Gottes Sohn, sagen nun die römischen Soldaten. Und gleichzeitig ist er gewesen, tot, vorbei. Kann das überhaupt sein? Ja, Gott hat sich gezeigt. Er hat gezeigt, dass er nicht irgendwer am Kreuz hing. Und gleichzeitig, Jesus ist tot. Und hier stehen wir vor einem Geheimnis, das wir eigentlich kaum mit Worten fassen können. So sehr hat sich Jesus erniedrigt, so sehr wurde er einer von uns, dass nichts mehr von ihm als Sohn Gottes erkennbar ist, dass er die äußerste Gottesverlassenheit erlebt und stirbt. Er ist nicht selbst vom Kreuz gestiegen, denn er war gehorsam, bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz. Die Spötter lästern und sagen, anderen hat er geholfen und kann sich nicht selber helfen. Und ja, sie haben recht, oder sagen wir, sie haben fast recht. Anderen hat er geholfen, aber er wollte sich nicht selber helfen. Er wollte sein wie wir. Er hätte es nicht gemusst, aber er hat diesen Weg gewählt, freiwillig für uns. Und das kennzeichnet den Weg Jesu ja vom Anfang bis zum Ende. Er setzt seine Macht ein für andere, aber niemals für sich selbst. Er holt andere aus des Todesnot, aber nicht sich selbst. Er hat sich nicht selbst bewiesen, ist vom Kreuz gestiegen. Aber Gott hat es bewiesen. Dieser, der da stirbt, ist wirklich Gottes Sohn. Damit bin ich beim letzten Punkt. Fünftens. Gott verlässt dich nicht. Fünftens, Gott verlässt dich nicht. An dieser Stelle müssen wir jetzt innehalten. Bis zu dem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis zu diesem Schrei kann man ja die Geschichte lesen wie die tragische Geschichte eines Menschen. Einer nach dem anderen verlässt ihn, seine Unterstützer, seine Freunde. Am Ende auch noch die, die sich von Amts wegen eigentlich um ihn kümmern sollten, die für Recht und Gerechtigkeit zuständig sind. Er stirbt inmitten von Menschen, die über ihn herfallen, die mit ihm Mutwillen treiben, die ihn verspotten. Er stirbt Gott verlassen allein. Was für ein menschliches Schicksal. Aber der Herr stirbt, ist kein Mensch, sondern Gottes Sohn. Der Sohn Gottes, der diesen Weg bis zum Äußersten geht, der alle Macht und Herrlichkeit loslässt und sich erniedrigt bis zur tiefsten Tiefe. Und jetzt kommen wir zu dem, was dabei eigentlich immer mitschwingt, wenn wir diese ganze Geschichte lesen und hören, nämlich, was hat diese Betrachtung dieser Passion, dieses Weges Jesu, was hat das zu bedeuten? Was will das mir sagen? Und ich fasse es so zusammen, der Sohn Gottes wird Mensch und trägt die äußerste Einsamkeit und die tiefste Finsternis, die sich denken lässt, wirklich die tiefste Finsternis, die sich denken lässt, schlimmer als alles, was jemals irgendjemand erlitten hat. Und alles, was in unserer Welt finster, gemein, schrecklich, unerträglich ist, alles das trägt er. Alles, was die Welt kaputt macht, was unser Miteinander zerstört, was unsere Beziehungen stört, was uns krank und einsam macht, alles das trägt er. Und es gibt eigentlich nur eine Erklärung, warum er das tut. Aus Liebe zu uns. Er erträgt dieses Dunkel, damit wir es nicht ertragen müssen. Er lässt sich von Gott trennen, damit uns nichts mehr von Gott trennen kann. Er tut dies alles aus Liebe zu uns. Und ziemlich wahrscheinlich hören Sie das ja nicht zum ersten Mal. Und es ist ja auch nicht nur Matthäus, der das erzählt. Auch die anderen Evangelisten, Markus, Lukas, erzählen das und Johannes und auch Paulus in seinen Worten. Und doch müssen wir uns das immer wieder vor Augen stellen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die tiefste Tiefe, die tiefste Einsamkeit. Jesus erträgt das, damit ich es nicht ertragen muss. Jesus ruft so, damit mein Ruf nicht ohne Antwort bleibt. Und es gibt eigentlich keine bessere Zusammenfassung als die, die Paulus im Brief an die Römer geschrieben hat. Paulus zieht nämlich dort im Römerbrief die Linie aus und gibt eine Antwort auf die Frage, was heißt das für mich, was heißt das für uns? Und so schreibt er dann in Römer 8, ab Vers 31, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir diesen Jesus am Kreuz betrachten, verlassen und allein, dann können wir gewiss sein, nichts, aber wirklich gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus ist, unserem Herrn. Einsamkeit? Nein. Krankheit? Nein. Bosheit? Neid? Schuld? Meine Vergangenheit? Nein. Meine Ängstlichkeit? Auch nicht. Und überlegen Sie mal einen Moment, was vielleicht Ihr Thema ist, wo Sie das Gefühl haben, das ist was, wo ich immer wieder Sorge habe, ob mich das nicht weghält von Gott, trennt von ihm, wo ich angefochten werde. Wir schauen auf diesen Jesus, wir hören auf seinen Schrei und wir können gewiss sein, nichts, gar nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Das gilt auch, wenn ich es gerade nicht spüre und auch wenn es mir gerade niemand zusprechen kann. Denn dafür steht ja dieses Zeichen, dafür steht dieses Kreuz. Gegen die Angst, wenn sie über alle Ufer steigt. Gegen die Angst, wenn der schwache Glaube kleinlaut schweigt. Gegen die Angst zu zerbrechen an dem Urteil dieser Welt. Gegen die Angst ist ein Zeichen aufgestellt. So hat es der schwedische Liederdichter Ingmar Olsen zum Ausdruck gebracht. Ich lese es nochmal. Gegen die Angst, wenn sie über alle Ufer steigt. Gegen die Angst, wenn der schwache Glaube kleinlaut schweigt, gegen die Angst zu zerbrechen an dem Urteil dieser Welt, gegen die Angst ist ein Zeichen aufgestellt. Und wie gut, dass es solche Lieder gibt und solche Texte, die uns daran immer wieder erinnern. Und ich möchte Ihnen, und das habe ich schon am Anfang gesagt, Ihnen auch für solche Zeiten gerade die Passionslieder ans Herz legen, die immer und immer wieder diesen Jesus am Kreuz meditieren, sein Bild uns vor Augen stellen und unser Herz frei machen, die mir sagen, schau hin, hier ist doch Gott, hier ist er für dich. Und zum Abschluss lese ich uns daher noch einige Strophen aus einem dieser Lieder, das Sie zu Hause nochmal lesen wollen, oder auch das ganze Lied, das ist die Nummer 86 im Gesangbuch. Jesus, Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben, tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Du, ach, du hast ausgestanden, Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottessohn, nur mich Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten. Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für alle deine Not, für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein. Ich möchte beten oder weiter beten. Herr, und so danken wir dir für dieses Wunder, das du für uns vollbracht hast und das wir eigentlich kaum fassen können, dass du wirklich ganz geworden bist wie wir, ja, aber dass du noch viel mehr ertragen hast, als wir es jemals könnten, dass du gehorsam warst, wie wir es niemals könnten, dass du diesen Weg für uns bis ans Ende gegangen bist. Herr, mitten hinein in dieses Dunkel, das uns in dieser Welt immer wieder umgibt und bedroht und Angst macht, mitten hinein in diese tiefste Finsternis, die wir nicht verstehen können und an der wir auch immer wieder verzweifeln. Herr, wir danken dir dafür, dass du das auf dich genommen hast, dass du diesen Weg gegangen bist, damit wir leben mit dir, dass wir es nicht ertragen müssen, dass wir frei werden von dem, was uns quält, was uns schwerfällt. Du siehst unsere Einsamkeit, unsere Sorgen, ganz besonders jetzt auch in diesen Tagen. Du siehst auch die vielen Menschen, die gerade einsam und alleine sind. Herr, lass es zu ihnen durchdringen, lass sie es hören und erfahren, dass nichts, aber auch gar nichts uns trennen kann von der Liebe, die du uns gezeigt und gebracht hast. So wollen wir dir dafür danken, deinen Namen ehren und dich anbeten. Amen. Vielen Dank.